Guten Morgen.
Ja, schon fortgeschrittener Morgen, ne? Morgen. Ja, ich wollte was euch präsentieren zu LibreOffice. Ein bisschen was über die Vergangenheit der letzten Jahre, was wir gerade tun und wohin es in Zukunft gehen soll. Ein bisschen was zu mir. Ich arbeite seit 2002 im Projekt mit. Zunächst in dem Vorgängerprojekt OpenOffice.org und bin dann mit den anderen zusammen auch zu LibreOffice direkt gewechselt. Habe in der ganzen Projektzeit ziemlich viele Bereiche des Projekts kennengelernt, also ja, von Dokumentation, Marketing bis auch ein bisschen am Quellcode rumgearbeitet und mich mit Extensions beschäftigt. Bin aktuell Mitglied des Mitgliederkomitees der Document Foundation. Das bestimmt darüber oder entscheidet darüber, welche Personen Mitglied werden können bei uns in der Document Foundation. Man kann da nicht Mitglied werden, wenn man nur Geld gibt, sondern entscheidend ist, wie viel Mitarbeit man reinsteckt in das Ding. Die muss wesentlich sein und muss auch über einen angemessenen Zeitraum aus der Vergangenheit sein und auch für die Zukunft sozusagen muss man sich committen, das zu tun. Dann kann man Mitglied werden. Wir verlangen keinen Mitgliedsbeitrag. Der Mitgliedsbeitrag ist die Mitarbeit im Projekt. Wir brauchen halt immer Freiwillige, die bestimmte Aufgaben übernehmen. Ansonsten bin ich immer sehr viel und für freie Software unterwegs, versuche das auch in meinem, ich bin im öffentlichen Dienst beschäftigt, auch dazu promoten, auch offene Standards, also insbesondere auch das Open Document Format, was wir sozusagen mit anderen zusammen, da sind ja auch die anderen großen Dienstleister oder Office-Suiten sind ja auch vertreten in dem Komitee, was das normiert. Das ist ein freier Standard, der wird auch immer jeweils sozusagen reviewed und in unterschiedlichen Versionen zur Verfügung gestellt. Von daher wichtig, weil eigentlich nur Dokumente, die frei sind, auch uns sozusagen in Zukunft gehören, währenddessen das andere bedeutet, dass der Anbieter bestimmt, wie wir mit dem Dokument umgehen. Gut, was dann zu LibreOffice? Also das ist ein lizenzkostenfreies, leistungsstarkes Office-Paket. Sollte dem einen oder anderen bekannt sein. Wir haben einen offenen Quellcode. Eine freie Lizenz, das ist RGBL und MPL2. Der Herausgeber ist die Document Foundation. Also die Document Foundation ist sozusagen das Head über dem ganzen Projekt. Das hat noch ein anderes Projekt. Das ist das Documentation Liberation Project, was sich darum kümmert, Dokumente verfügbar zu machen im Open Source Bereich. Also auch zum Beispiel alte Dokumentenformate so herzustellen, dass man die auch mit LibreOffice dann zum Lesen kann und bearbeiten kann oder mit anderen offenen Programmen. Gut, was hat das LibreOffice zu bieten? Ein Textmodul, das heißt Writer, eine Tabellenkalkulation, das ist Calc, Impress, das benutzen wir ja gerade, das ist das Präsentationsmodul. Dann gibt es aber noch Draw, das ist ein Vektorgrafikprogramm. Dann Base, das ist die Anbindung an Datenbanken, aber wir haben auch intern sozusagen eine kleine Datenbank, sowas, was andere Produkte immer mitgeliefert haben, was ein Access-Ersatz ist. Ja, also eine lokale Datenbank, aber eigentlich, ja, man nimmt normalerweise, kann auch andere Datenbanken anbinden. Und dann gibt es noch das Math-Modul, das die Möglichkeit bietet, Formeln zu schreiben und die dann auch in ein Textdokument zum Beispiel zu übernehmen, um dann wissenschaftliche Formeln oder so zu schreiben. Mal kurzer Blick auf die Module. Also man kann Writer benutzen, das ist jetzt die klassische Oberfläche. Es gibt aber insgesamt 9 verschiedene Möglichkeiten, die Oberfläche irgendwie zu konfigurieren. Auch mit Ribbons und so, ja. Dem einen oder anderen ein Graus, aber mancher möchte es halt haben. Dann gibt es halt Calc als Tabellenkalkulation, wo man halt auch Grafiken mit basteln kann. Dann Impress, das wir hier benutzen für Präsentationen. Also links war übrigens die Ansicht für die Foliensortierung. Und ja, das ist Draw. Da hat man unten auch eine Leiste irgendwie für die Farben und so weiter. Gibt passend zu den Modulen. Und das wäre, das ist die Math-Anwendung. Da schreibt man dann unten sozusagen einen Text und dann kriegt man oben so eine schöne Formel. Die kann man dann irgendwie als Grafik importieren, also benutzen. Was das Office auch noch bietet, ist, wenn man mit den Funktionen nicht zufrieden ist, die da sind, gibt es auch die Möglichkeit, Erweiterungen zu schreiben oder zu benutzen. Dazu gibt es ein Repository, extensions.libreoffice.org. Da könnt ihr dann suchen gehen nach Erweiterungen und nach Templates, also Vorlagen. Man kann Erweiterungen bauen, sowohl für Gallery-Themen als auch für Vorlagen. Autotext, Autokorrektur, Farbpalette, Iconsets, wenn man also Inhalte transportieren will. Ich habe da mal irgendwann eine Anleitung auf Deutsch geschrieben. Die könnt ihr gerne irgendwie auch von der Seite runterladen. Dann könnt ihr, es ist nicht so schwierig. Man muss halt ein bisschen die Struktur kennen. Das wird als dann hinterher auch ein ZIP-Datei oder Archiv und das wird dann mit als OXT gespeichert und kann dann einfach mit dem Erweiterungsmodul, also über die Erweiterungs als Erweiterung importiert werden. Und dann kann man es sowohl für den einzelnen Benutzer als auch für alle als Administrator installieren. Mit dem kann man auch angepasste Konfigurationen ausliefern. Auch das geht, auch in unterschiedlichen Varianten, also für den einzelnen Benutzer eine sich erstellen oder eben als Administrator ausliefern. Und man kann unterschiedliche Programme, also man kann auch programmatische Sachen irgendwie noch einbauen. Das sind die Sprachen, die unterstützt werden, das ist Basic, Python, C++, Java und JavaScript und Java. So. Gut, soweit das. Dann vielleicht zu den Problemen aus der Vergangenheit. Eine sehr problematische Sache ist halt, man hat 2020 darüber diskutiert, eine extern auszugründen, the Document Collective als eigenständige Firma irgendwie zu machen. Und die sollte exklusive Markenlizenzen bekommen. Das Problem ist, man muss bedenken, die Markenlizenzen gehören zu den Assets der Stiftung, also das Teil des Kapitalstocks. Und der wäre dann sozusagen exklusiv an die, an die Document Collective ausgeliefert worden. Dann sollten bevorzugte Anbieter für Ausschreibungen zum Zuge kommen. Die Stiftung sollte dieser neuen Gesellschaft einen Kredit bis zu 50.000 bereitstellen. Das Problem ist, die Stiftung selbst ist gemeinnützig. Es ist also auch da ein Problem. Und der Vorstand sollte überwiegend aus Unternehmensvertretern bestehen. Und TDF, also die Foundation, hätte keine vollständige Kontrolle gehabt. Die hätte dann natürlich irgendwann sagen können, okay, wir stoppen diese ganze Gesellschaft, aber über das, was da sozusagen mit dem Geld passiert, hätte der Vorstand entschieden, dieser TDC, und nicht der Foundation. Als das dann sozusagen gestorben war, dieses Projekt, zumindest erstmal also sozusagen storniert wurde, hat man dann Folgendes gemacht, haben die Unternehmensvertreter waren im Vorstand und haben mitbeschlossen, dass kostenlose Lizenzen für Mac und Windows Store, Software Stores, für den Vertrieb von LibreOffice gegen eine Gebühr an mit dem Vorstand verbundene Unternehmen ausgegeben werden sollen. Die sollen ihnen sozusagen zur Verfügung gestellt werden, kostenfrei. und mehr oder weniger und exklusiv. Und dass die Stiftung auch noch verhindert, dass andere Leute LibreOffice sozusagen im Store anbieten unter dem Label LibreOffice. Was sie natürlich tun muss, weil sie ihre Markenrechte ja verteidigen muss. Sonst verliert man seine Markenrechte, wenn man die nicht verteidigt. So, und das Problem war, dass auch in diesem Fall kein Geld direkt sozusagen in die Stiftung zurückgeflossen fließen sollte, sondern die Unternehmen das Geld für die Entwicklung an LibreOffice irgendwie verwenden sollten oder wollten. Aber keine Transparenz. Nächstes Problem. Deswegen gibt es kein LibreOffice online mehr, weil ein Vorstandsmitglied und Manager einer Ecosystem Company dafür gesorgt hat, dass, oder gesagt hat, es soll nur noch als Source-Only-Projekt zur Verfügung gestellt werden. Das Problem ist, die Stiftung hat in ihrer Satzung stehen, dass das zur Nutzung von den Benutzern, allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden muss, ohne Ansehen, ob es ein Unternehmen oder eine Privatperson ist. Von daher ist das nicht kompatibel mit der Satzung und dem Spirit der Document Foundation. Ja, Vorstandsmehrheit hat aber gesagt, das muss ein ausführbares Version muss da halt sein, weil die Mehrheit hat gesagt, okay, wir müssen ja unserer Satzung folgen. Und daraufhin hat dann die Community, wurde dann geforkt und auf GitHub geforkt. Ein nicht freies Anbieter von Repositories eigentlich. Weil, ja, damals weiß ich nicht, gehört es glaube ich noch nicht zu Microsoft, mittlerweile gehört es zu Microsoft. Und es wurde beschlossen, das Repo bei der TDF einzufrieren. Und dann anschließend, weil ja keine Beitragenden mehr da waren, es auf den Dachboden zu schieben. Also sozusagen weg, weil keine Entwicklung mehr da ist, wird es auch nicht mehr, soll es auch nicht mehr sozusagen angeboten werden, auch nicht für die Entwicklung, sondern read-only und weg. Dann gab es noch eine weitere Diskussion über das Label von LibreOffice. Und zwar deswegen, weil die Ecosystem Companies unhappy waren damit, dass sozusagen nicht genug Firmen Business gebucht haben, also irgendwie Support und bezahlt haben dafür. So, und dann sollten halt sozusagen mehr zahlen, und dafür wurde dann überlegt, was nehmen wir denn für ein Label? Ein Vorschlag war LibreOffice Home und Student. Also nur für Home-Anwender und für Studenten oder Schüler. Das hat sich nicht so durchgesetzt. Zweites war Personal Edition. Also nur für den persönlichen Gebrauch, nicht für Unternehmen. Dritte Variante war Community Edition, und es gab noch ein paar mehr weitere. Letztendlich hat man es dann mit Community Edition gelabelt. Ja. Machen andere Projekte manchmal auch. Das finde ich nicht so schick, weil eigentlich ist es für alle. Dann haben wir im Jahre 2023 einen Vorschlag gehabt, ein ganzes Papier sozusagen darüber, wie man Entwickler einstellen könnte. Darüber ist dann fast ein ganzes Jahr diskutiert worden, hin und her, und es gab immer irgendwie Kritik daran, dass man das nicht machen kann, und bitte nicht irgendwie so einstellen, dass die dann Konkurrenz zu irgendeiner Ecosystem-Company machen. Wir bieten keinen professionellen Support, von daher machen wir gar keine Konkurrenz zu dem, sondern wir stellen einfach nur Open Source zur Verfügung. Für alle. Ja. Genau, also wir werden sozusagen von Unternehmensvertretern dann als Konkurrenz betrachtet. Wir sind keine Konkurrenz. Wir liefern LibreOffice aus. Den Support müssen die Ecosystem-Companies bieten. Da, den bieten wir nicht. Wer sozusagen das im professionellen Umfeld einsetzt, braucht halt irgendwie Support, muss er halt einkaufen. Und letztendlich wurde es so lange verzögert, bis dann irgendwie es zumindest in Bereiche, uninteressante oder unwirtschaftliche Bereiche, wenn man sozusagen bezahlten Support irgendwie dafür einfordert, geschoben wurde. Aber immerhin ist dabei herausgekommen, dass wir uns verstärkt um Accessibility, also Barrierefreiheit, kümmern, weil wir einen Entwickler dafür gefunden haben, der das macht. Das war ein Bereich, auf den wir uns dann spezifiziert haben. Oh. Immerhin ist da rausgekommen, dass wir dann doch irgendwie zwei Entwickler eingestellt haben. Aber es hat, wie gesagt, viel, viel, viel zu lange gedauert. Und Problem ist halt, zu dem Zeitpunkt war auch sozusagen die Kontrolle der Entwickler durch Personen aus dem Ecosystem sozusagen geben. Das heißt, die konnten auch noch darauf Einfluss nehmen, was die tun. Was natürlich nicht geht, weil sie ja gesagt haben, sie sind in Konkurrenz. Dann hatten wir Wirtschaftsprüfungen. 3 Stück an der Zahl bisher. Muss man halt bei der Menge an Geld und an Umsatz, den wir haben, wird irgendwann, verlangt irgendwann die Stiftungsaufsicht, dass man Wirtschaftsprüfung durchführt, also Audits. Da war das erste Thema war kostenfreie, exklusive Verwendung von Assets der Stiftung bis 2022. Das, was ich vorher angesprochen habe. Das nicht geht und deswegen konnten die keinen Stempel für uns finden, den sie da drauf drücken. Deswegen ist die sozusagen nicht bestanden. Die zweite, da hat man Mittelfehlgebrauch in 2023 festgestellt. Auch das führt dazu, dass man nicht ein vollständiges Zertifikat bekommt. Und das dritte ist, dass es einen möglichen Fehlgebrauch für eine Rechtsberatung gibt, die nicht im Sinne der Stiftung war. Und das Risiko dabei ist halt Verlust der Gemeinnützigkeit, was für Deutschland halt die Absetzbarkeit von Spenden bedeutet. Das wird, und natürlich Verlust einer Gemeinnützigkeit bedeutet auch einen Reputationsverlust weltweit, der dann irgendwie dazu führt, dass das Spendenaufkommen geringer wird und die Unterstützung der Stiftung. So, was haben wir daraus was hat der aktuelle Vorstand daraus gezogen an Konsequenzen? Also er hat sich darum gekümmert, dass dieses Geld, was mit den kostenfreien Lizenzen eingenommen wird, dass darüber geredet wird und dass versucht wird, das Geld sozusagen zu bekommen, damit man anschließend gegenüber den Finanzbehörden deutlich machen kann, wir haben uns darum gekümmert, wir versuchen das Problem zu fixen. Dann gibt es auch sozusagen noch ein Verlangen von Schadensersatz für Fehlbeschlüsse der bisherigen Vorstände. Wir haben die Mitgliedschaft von früheren Vorstandsmitgliedern beendet. Der Vorstand hat Regeln für Interessenkonflikte ergänzt. Die waren nämlich entgegen der Anweisungen, Hinweise von Juristen, die man da gefragt hat, also Anwälten, anders formuliert. Da waren dann Dinge raus, die da drin sein müssen. Wir haben der Vorstand hat sich Ethikregeln gegeben. Wir werden auch Ethikregeln für die Mitglieder und für das Mitgliederkomitee irgendwie umsetzen. Und Pflichtenregeln, was sozusagen die Pflichten eines Vorstands sind, wie man zu handeln hat, sind da auch formuliert. Das ist auch öffentlich. Und wir haben eine erste Community-Satzung beschlossen. Die stand schon in der Satzung drin, dass man die beschließt. Und der Vorstand beschließt die erste. Wenn man die ändert, dann müssen die Mitglieder dazu befragt werden. In der stehen halt auch Regeln drin, die ergänzend zur Satzung sind oder die spezifizieren. Und Bezug auf LibreOffice Online haben wir diesen Ethikbeschluss aufgehoben. Wir wollen also wieder LibreOffice in einer kollaborativen Version oder in kollaborativer Funktion zur Verfügung stellen. Ja, wo geht's hin? Die Desktop-Entwicklung oder die Desktop-Variante, die wird es auch weiterhin in dem Umfang geben, wie es mit den Modulen, die wir da gezeigt haben, gibt. Und der Vorteil ist, da das Open Source ist und da der Quellcode auch von anderen Projekt unter MPL und LGPL weiterhin zur Verfügung gestellt wird, weil die Lizenz halt kann man nicht abändern an der Stelle, können wir den Code nehmen. Ist ein bisschen aufwendiger. Also wir haben auch alles, was sinnvoll ist, aus einem anderen Projekt, das NigelsGit-Repo jetzt hat, können wir jetzt auch nehmen und einfügen in das Projekt. Das macht ein bisschen mehr Aufwand. Es wird mit Cherrypick gemacht, wird auch dran gekennzeichnet, wer der ursprüngliche Autor ist. Und das ist, so, fließt dann sozusagen ein, kann man sehen, ist ein bisschen Aufwand. Ein Entwickler muss da sozusagen irgendwie relativ viel dran arbeiten. Genau, die wird also weiterhin mit allen Modulen bereitgestellt. Es sollen weiterhin zusätzliche Entwickler eingestellt werden, weil einige Entwickler, die jetzt aktuell im Projekt sind, an dem Neuen arbeiten sollen, was wir bauen wollen. Okay. Es wird also auch Verbesserungen in der Zukunft geben. Auch deswegen, weil wir können ja sozusagen importieren. So. LibreOffice Online, das war ja ein komplettes LibreOffice, was auf dem Server lief. Was wir leider jetzt im Dachboden haben. Alles, was da passierte oder passiert, ist passiert auf dem Server. Also Layout, Update, Rendering. Es werden mehr oder weniger Bilder, also immer so diese Kacheln, irgendwie an den Benutzer ausgeliefert und unter Verwendung eben, also das Problem ist große Bandbreite, also Server muss sozusagen dieses Office irgendwie handeln können und für viele Benutzer. Von daher viel Last und Kosten beim Serverbetreiber in Zeiten, wo wir gerade über CPUs und vor allen Dingen über Speicher und GPUs reden, wie teuer die so sind, ist dieses Modell sehr schwierig, weil es halt viel kostet. Also die Preise für Server-Hosting oder so sind ja im Moment auch schon wieder gestiegen. Und es ist halt irgendwie notwendig, also diese Instanz sozusagen irgendwie zentral irgendwo zu halten für alle Benutzer. Eigentlich komisch, weil wir haben ja schon möglicherweise ein LibreOffice irgendwie auf dem Desktop rumlaufen, was auch Teile davon irgendwie oder das machen kann. So, was wollen wir machen? Wir wollen das strukturiert in mehreren Teilprojekten angehen, die Verbesserungen. Und zwar deswegen, weil wir versuchen, das Risiko zu minimieren. Wenn eins sozusagen nicht ganz so hundertprozentig oder sich verlangsamt, dann wollen wir nicht die anderen Verbesserungen aufhalten, sondern wir wollen jedes Projekt soll in der Lage sein, allein eigenständig zum Ziel zu führen, sodass wir die Ressourcen besser verteilen können und die Risiken, die da sich ergeben, dass irgendwas nicht ganz so schnell oder einfach funktioniert. Als erstes soll ein Projekt ist Entwicklung einer optionalen Oberfläche, die sich besser anpasst, responsive, für Web, Browser und Touchscreens soll entwickelt werden, damit diese User Experience da irgendwie noch besser wird. Dann gibt es bereits diese WebAssembly-Prototypen, gibt es bereits. Der soll halt als Basis benutzt werden für eine Weiterentwicklung einer Web- oder Browser-Distribution. Der funktioniert auch, den kann man sich sozusagen angucken. So, ihr seht, das ist hier im Browser. Da oben ist der Browser. Und das ist dann so eingebettet, aber es ist halt ein LibreOffice, was sozusagen im Browser läuft. Das ist nicht so, noch nicht das, was wir wollen. Das kann man auch mit Kalk oder so machen. Genau, und das könnt euch das da angucken. Da könnt ihr es ausprobieren, wie es aktuell ist. Ja, also was wir machen wollen, ist verfeinern dieses Wasan, Prototypen. Am Packaging wollen wir arbeiten. Und das Ziel ist sozusagen eine erste funktionsfähige, benutzbare, browserbasierte LibreOffice-Version. Ist ja jetzt noch ein bisschen raff und die soll halt sozusagen wirklich gut benutzbar sein. Und danach soll das so entwickelt werden, dass diese User Experience mehr ist, dass man so das Gefühl hat, das ist eine Web-App. Also muss man ja die Oberfläche und die Einbettung in den Browser-Kontext irgendwie das verbessern, beziehungsweise eine eigene Oberfläche bauen. Bei den mobilen Versionen, da wollen wir ein Qt-VCL-Backend, was im Moment auch schon im Ansatz ist, das soll entwickelt werden und das soll dann benutzt werden als für die Browser-Version. Für die mobilen Versionen in Android und iOS. Da soll eine erste Desktop-Version, die sozusagen auf Android und iOS läuft, erstellt werden in dieser Variante. Und das soll dann anschließend Stück für Stück verbessert werden. So, und dann kommen wir zu etwas, was wir neu entwickeln müssen. Einen Document-Server, weil sowas gibt es auf dem Markt nicht so, wie wir es uns vorstellen. Der Document-Server soll im Endausbau dazu führen, dass die Benutzer über diesen Document-Server kommunizieren, über die Dokumente und die Dokumente auch dort gehostet werden, aber nur die Dokumente. Und die lokalen Clients miteinander sozusagen arbeiten können. Jeder hat sein LibreOffice auf dem Desktop, aber nur sozusagen diese Netzwerkverbindungen und das Dokumenten speichern und die Änderungen werden auf dem Server gehostet bzw. angezeigt. Und wir haben nicht mehr ein LibreOffice, was auf dem Server laufen muss. Das heißt, die Last geht da deutlich vom Server runter. Also das, was dann gemacht werden soll, also der Dokumentserver soll Dokumente suchen, verwalten, Dokumente öffnen, speichern, das soll er alles können. Gut. Es soll soll auch möglich sein, dass von dem Dokumentserver man auch andere Dokumenten oder andere Systeme anwenden kann, also wie zum Beispiel sowas wie Nextcloud oder Uncloud oder so weiter, wo man dann seine Dokumente hosten möchte. Aber eben sozusagen erstmal die Möglichkeit, aber anschließend eben so offen gestalten, dass andere nicht verhindert werden, da Anbindungen durchzuführen. Genau, erster Schritt dazu soll sein, zwei Clients miteinander kommunizieren zu lassen über TCP/IP. Wird wahrscheinlich Herausforderung, aber sozusagen die erstmal so zu erweitern, dass sie miteinander sprechen können. Das wäre der erste Schritt und der zweite Schritt ist dann, das Ganze über den Document-Server zu machen. Also, dass die dann sozusagen nicht mehr untereinander kommunizieren, sondern über den Document-Server und dann der sozusagen das verwaltet, wer sozusagen was geändert hat und man das dann sehen kann halt. So, also vorläufiger Plan zwischen dann Server und Client-Instanzen. Das wäre der erste. Und bei Verbindungsaufbau soll der Dokumentenstatus der Clients irgendwie mitgeteilt werden. Kann die Clients mitgeteilt werden, was auf dem Server sozusagen, wie das Dokument ausschaut. Aktueller Status, dann Übertragung von Bearbeitungsoperationen auf den Server an Clients zur Laufzeit, also dass man sieht, was da jetzt gerade passiert, auch wenn der andere dran arbeitet, dass man das dann sozusagen kommuniziert bekommt und dann nicht zwei Leute aneinander vorbei arbeiten. Dann natürlich die Client-Position, also ich sehe dann, Benutzer A ist da und Benutzer B ist da unten am Editieren, sodass wir uns nicht in die Quere kommen und auch sehen können, wer mit mir zusammen gemeinsam an dem Dokument arbeitet. Und genau, zum Schluss, oder dann soll es Übermittlung, also der Client-Bearbeitungsoption, Serverinstanz und synchrone Ausführung soll dann stattfinden immer. So, wann soll es dann mit, oder was soll dann passieren? Also wir wollen das sozusagen so entwickeln, dass zumindest dass zwei Clients miteinander sozusagen arbeiten können, das dann ausgeliefert, dass dann sozusagen die erste Variante da mal zur Verfügung gestellt wird zum Ausprobieren. Also wenn zwei sozusagen über den Document-Server miteinander kommunizieren können. Gut, dann hätte ich, könnt ihr mich löchern.
Danke, dass ich gleich zuerst dran komme. Die Probleme, die so zwischen LibreOffice und irgendwelchen anderen Firmen da existieren, sind, glaube ich, nicht LibreOffice-Originalprobleme, sondern die sind typisch, wir müssen uns darauf einstellen, für unsere gesamte Open-Source-Landschaft. Weil wir müssen immerhin bedenken, dass Open-Source zurzeit 1%, höchstens, also 5% sind das nicht, ja. Das ist alles so freiwillig und so funktioniert alles. Und auf der anderen Seite gibt es die großen Firmen. Ja. Wir schaffen es nicht, wirklich in die Breite gehen mit so, ich mache mal selber und so weiter, sondern wir brauchen die Zusammenarbeit zwischen kommerziellen Sachen und Community. Ich bin letztens auf Richard Stallman getroffen, persönlich, habe den sogar der Hand geschüttelt, habe leider nicht so die Details diskutiert, aber wie ich den Richard Stallman immer schon verfolgt habe, hat er nicht gesagt, Open Source muss kostenlos sein, sondern sie müssen nur jedem zur Verfügung stehen. Und die Bereitschaft der Executables, die ist unterschiedlich. Die kann wie bei uns kostenlos sein, ja, also uns ist jetzt LibreOffice, Entschuldigung, sind aber sie kann auch kommerziell gehostet mit kommerziellen Support und so weiter sein. Das ist ein Problem, das haben wir hier, das hast du gut ausgeführt. Das wird aber auch bei Debian und bei sonst was ja auch als Problem sein. Das wollte ich jetzt mal betonen, dass man nicht diese Probleme, die so sich schrecklich anhören, so speziell sieht, sondern das ist ein allgemeines Problem, was wir alle haben werden. Das ist erstmal der erste Hinweis, den ich geben wollte. Ich habe jetzt eigentlich noch zu den Server-Sachen da noch eine Anmerkung, aber das ist eine ganz andere. Deshalb gebe ich erstmal wieder das Mikrofon zurück.
Ja, also um das zu beantworten, natürlich, also die Stiftung sagt, oder die Stiftung hat in ihrer Satzung sozusagen, und das war auch Grund für ihre Gründung, das Produkt LibreOffice, beziehungsweise das, was da vorher war, zur Verfügung zu stellen, den Benutzern zur freien Nutzung. Deswegen auch ja, in dem Manifest, was sozusagen Grundlage dann war für die Stiftungsgründung. Und in der Satzung ist das klar sozusagen unser Ziel. Das bedeutet natürlich nicht, dass jemand, der professionellen Support bietet und irgendwie ein Derivat davon baut oder so weiter, dass der dafür Geld nehmen kann. Das ist ganz normal. Für den Service Support darf man Geld nehmen. Aber es ist eben sozusagen Aufgabe der Stiftung, das frei zur Verfügung zu stellen, zur frei und zur kostenlosen Nutzung. Das ist halt einfach unser Ziel, unser Auftrag, und dem folgen wir halt. Und ansonsten, unser Fokus ist nicht dieser kleine, schmale Kuchenstück, wo wir dann versuchen, auch ein Stückchen abzuschneiden, sondern unser Fokus ist eigentlich der von zwei großen Anbietern, mobilen oder Web-Anwendungen, also entweder 365 oder so ein großer Suchmaschinenhersteller, der seine Docs da irgendwie anbietet. Und da wollen wir von dem Kuchen eigentlich was haben und mehr Open Source irgendwie im großen Markt haben und nicht den kleinen Anteil Kuchen irgendwie noch zerschnibbeln. Weil unser Fokus ist eigentlich, den Benutzern was zu bieten, die sozusagen nach einer Alternative suchen und da in dem großen Teich zu fischen und nicht in dem, sozusagen uns im kleinen Teich irgendwie Konkurrenz zu machen und zu beißen. Ja. Aber es heißt natürlich nicht, dass wir die Probleme, die wir in der Vergangenheit hatten, irgendwie nicht beseitigen müssen. Sonst können wir in der Zukunft halt irgendwie nicht mehr dran arbeiten. Aber da oben ist noch eine Frage.
Vielen Dank für den Vortrag. Für die neue Web-Oberfläche ist da auch geplant, irgendwie die bisherigen UI-Annahmen so ein bisschen zu überdenken? Oder wird das so eins zu eins, das, was jetzt existiert?
Nee, man, also jederzeit möglich, irgendwie da sozusagen einzugreifen, ne? Weil es gibt die UX-Liste zum Beispiel, da kann man drüber diskutieren. Wir haben ja auch einen UX-Experten im Projekt eingestellt und dem kann man auch sozusagen auf die Nerven gehen oder sozusagen mit Fragen löchern beziehungsweise mit Vorschlägen löchern. Es gibt wöchentlich ein UX-Meeting. Das kann man sozusagen besuchen, da muss man keine Eintrittskarte für haben. Da darf man teilnehmen und mit den anderen zusammen Verbesserungen diskutieren.
Ja, danke für den Vortrag. Wenn es dann jetzt hoffentlich bald eine Online-Version gibt, will die Stiftung das auch gehostet zur Verfügung stellen, so als Cloud-Angebot?
Wahrscheinlich eher so in der Variante, dass wir einen Probierserver haben, aber wir sind ursprünglich eigentlich kein Hoster, aber jeder kann es dann sozusagen ja selbst hosten, weil wir werden den Quellcode und die entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stellen, das zu installieren und selbst zu hosten. Also unser Ziel ist ja eigentlich, dass jeder sozusagen in seinem eigenen Bereich entsprechend selbstständig seine Sachen machen kann. Also ohne, dass man übers Web oder irgendeinen Anwender, dem man nicht vertraut, seine Dokumente ausliefern muss. Also ich möchte meine Dokumente selbst irgendwie dann die Kontrolle drüber haben. Sowohl vom Format als auch von der Art und Weise, wo sie liegen und wer sie sehen kann.
Okay. Dann frage ich mal. Also erstmal, wie gesagt, Applaus für das Statement. Also tatsächlich ist eigentlich unsere Mission hier, uns nicht untereinander was vorzuwerfen, sondern eigentlich zusammenzuarbeiten. Und die eigentliche Herausforderung, die sitzt auf der anderen Seite des Atlantiks, zumindest für die Office-Suiten. Insofern fand ich es ein bisschen schade, dass jetzt 30 Minuten des Vortrags so ein bisschen über die alten Probleme geredet wurde. Und was ich mir gewünscht hätte, dass du das so darstellst, dass das da durchaus kontroverse Meinungen zu gibt. Das ist ja keine einheitliche Meinung, sondern das ist auch durchaus im Vorstand kontrovers. Und in der Satzung steht nicht drin kostenlos, in der Satzung steht drin frei. Und wir wissen alle, was freie Software ist. Und wir haben auch gerade gehört, was Richard Stallman denkt, was freie Software ist. Es ist eben nicht kostenlos. Und dann gibt es noch auf den Slides 20 andere Sachen, die durchaus kontrovers und teilweise einfach auch falsch dargestellt worden sind. Ich möchte da gar nicht im Detail drauf eingehen. Ich finde es ein bisschen unglücklich, dass jetzt so diese schmutzige Wäsche hier gewaschen werden muss. Ganz besonders betonen möchte ich, dass es niemals exklusive Lizenzen an irgendwelche Leute gab. Also das gab immer, das stand auf der ersten Slide, das LibreOffice-Projekt lebt von lizenzkostenfreier Nutzung. Und die Stiftung hätte jederzeit auch mit anderen für die App-Stores Verträge schließen können. Also es ist fast schon ein bisschen an Verleumdung, was jetzt hier gelaufen ist. Deswegen, das fand ich nicht so cool. Aber müssen wir jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Deswegen, ich wollte es nur mal sagen, nicht alles, was da jetzt auf den Slide stand, ist jetzt so ganz widerspruchslos hinzunehmen. Das Resultat ist, dass jetzt da fast alle bezahlten Entwickler rausgeflogen sind bei LibreOffice. Und das ist natürlich nicht so cool, wenn man irgendwie gemeinschaftlich am Projekt arbeiten will. Und dass jetzt unser Code, den unsere Leute entwickeln, da genommen wird, das finde ich super. Also das ist irgendwie eine Auszeichnung. Das heißt ja, wie relevant und wichtig das ist. viel cooler wäre es aber, wenn wir dann, wenn schon unser Code da genommen wird, wenn wir dann auch ein bisschen mitreden dürften, was wir halt gerade nicht dürfen. Und das finde ich, ja, weiß nicht, passt so nicht so richtig zusammen. Zumal, wenn dann auch noch ein ganzer Entwickler sich damit beschäftigen muss, den Kram zu nehmen, da könnte auch andere Sachen machen. Insofern wäre auch da mein Wunsch, dass man sich da über die Zeit vielleicht mal von den extremen Positionen wieder ein bisschen wegbewegt und wieder in die Zusammenarbeit kommt. Ansonsten, wie gesagt, coole Sachen, die ihr da plant. Freue mich natürlich besonders, dass das WebAssembly-Projekt, was ich selber persönlich mit angestoßen habe, dass das da auch weiterleben wird. Und wünsche natürlich sowieso dem LibreOffice-Projekt, das wichtig genug ist und mit dem ODF-Standard ja auch den wichtigsten Dokumentstandard supportet. Alles Gute. Ja, wie gesagt, mein Wunsch wäre, dass wir von diesen komischen Vorwürfen und Anwürfen und so mal wegkommen und wieder ein bisschen zusammenarbeiten können. Vielen Dank.
Vielleicht noch mal kurzer Hinweis. Es geht, also bei LibreOffice könnt ihr genauso weiter mitarbeiten wie ihr. Es geht um die Document Foundation, also das Dach darüber. Und das ist was anderes. Also ihr könnt im ESC mitarbeiten, im Engineering.
Das ist sowas wie, ich bezahle Steuern, aber ich darf nicht mitbestimmen. Ne? Also das ist irgendwie
cool. Weil das Projekt, also die Stiftung bestimmt ja nicht das Projekt, sondern das Projekt LibreOffice ist ja sozusagen, gibt es ein Engineering Steering Committee, das ist offen. Da kann jeder sozusagen, da gibt es bestimmte Personen, die da sozusagen drin sind und andere, die da kann jeder mitarbeiten. Von daher, ja.
Ja, ich wollte nochmal, das passt irgendwie zu den UI-Problemen sagen. Und zwar, es gibt vielleicht 95%, die lieben Ribbons von Microsoft, aber 5%, dazu gehöre ich auch, die mögen die gar nicht. Und aus meiner Erkenntnis, ich brauche, wenn ich LibreOffice für spezielle Sachen nutze, ich tue das, ja, dann brauche ich angepasste Icons und das kann ich bei LibreOffice super, super gut machen. Das sage ich mal ganz klar, auch in der Community, das ist nicht schwierig, das kriegt man raus, ja. Das heißt, ich kann mir meine Icons so anpassen, dass sie nicht so viel Platz wegnehmen, dass die ich nicht brauche, auch für die Anwendung stören, ja, dass ich wegnehmen kann, ja. So, und jetzt haben wir genau das Problem, dass wir einmal kommerzielle Richtungen da haben und die kommerziellen Richtungen, die müssen aus Gründen Microsoft-kompatibel, weil die Leute das wollen, ja. Das heißt, die kommerziellen machen dann diese Ribbons und der kompatible Code, Open Source, LibreOffice, ich sag mal Community, darf ich das jetzt, ja, der bietet diese freie Konfigurierbarkeit, wobei ich auch Microsoft Ribbon-like auch machen kann. So wie ich das mitgekriegt habe, geht das ganz gut.
Ja? Soll ich es einfach mal erklären? Also ihr habt sozusagen die neun verschiedene Möglichkeiten und ihr könnt euch das sozusagen so konfigurieren, dass ihr es auch in einer zum Beispiel in einer Extension baut oder beziehungsweise euch reinstellt, das als Extension baut und anschließend immer sozusagen damit ausliefert. Damit habt ihr immer diese Einstellung, wie ihr sie sich euch gebaut habt, egal auf welchem. Ihr könnt es dann sozusagen diese OXT nehmen, könnt ihr auf einem anderen Gerät auch einbauen und könnt euer Office da ganz einfach, indem ihr die OXT ladet, könnt ihr das so konfigurieren, wie ihr es gerne hättet und wie ihr es auf dem anderen eingestellt habt. Ne?
Richtig, jetzt müssen wir nur noch wissen, was OXT heißt. Aber ich will
OXT Erweiterung für die Extension.
Achso, Extension heißt das. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Und zwar, nach dem Gespräch am Stand vorhin, bin ich als Ribbon-Gegner zu der Meinung gekommen, dass LibreOffice original mit Ribbons, also mit den Microsoft-Kompatiblen, ausgeliefert werden könnte, sollte, weil das den 95%-Nutzer halt lieben, ja, aber mit einem deutlichen Button. Hier kann ich konfigurieren. Und das wäre so die Richtung, ja. So, ich wollte noch was anderes sagen, aber...
Okay. Also das kann man machen, indem man eine Extension baut und mit der Extension das ausliefert. Dann kann man das so haben, wie man es gerne möchte. Ja. Ich glaube, da oben ist noch eine Frage, oder?
Du hast bei mir. Ich habe extra gewartet. Ganz andere Sache. Mir sind eigentlich die Oberflächen meistens ziemlich egal. Ich gehe da auf die Funktionalität. Ich möchte ganz gern mit LibreOffice Markdown kompatible Dokumente schreiben. Und was ich momentan mache, ist in Markdown Text dann nach ODT wandeln, dann gehe ich da rein und dann muss ich es wieder zurückwandeln. Und wenn ich dann vergleiche, ist alles Mögliche weg. Ich möchte, dass das LibreOffice nur die Dinge, die Markdown tatsächlich unterstützt, dann auch realisiert in dem Moment und dass ich das einmal ein Markdown-Dokument öffne und er auch in diesem Modus bleibt. Ich habe früher das bei Word gemacht, indem ich nur ODT gespeichert habe und geöffnet habe und das hat er tatsächlich gemacht, bis ich dann auf LibreOffice umgestiegen bin, weil ich wusste, wenn ich aus dem Betrieb gehe, kann ich das dann tun. Das möchte ich gerne mit Markdown, also vielleicht einen Pandoc-kompatiblen, aber möglichst auch mit LaTeX irgendwie hinkriegen, ohne dass ich Add-ons rein- oder rausnehme. Also die Formeln sollten auch zum Beispiel im Markdown mit drin sind. Dann zwei kurze Fragen. Gibt es vielleicht mal Andraw in 3D, also dreidimensionale Dinge darstellen? Für später. Dann die Frage WebAssembly. Ist das wieder nur 32-bittig oder denkt man vielleicht dran, das 64-bittig zu machen? Gleich von vornherein.
Okay. Also Markdown ist so, du kannst Markdown da reinkopieren oder beziehungsweise du kannst es laden als Markdown-Datei und du kannst es hinterher auch wieder speichern als Markdown. Du musst es nicht als ODT speichern. Du kannst es als Markdown auch wieder exportieren.
Ja, es ist ein Export.
Naja, du speicherst es halt als Markdown. Und es sieht genauso aus. Guckst dir im Browser, also guckst dir dann im Editor an, das ist halt genau das, was du gemacht hast. Also die Überschrift ist dann mit diesen entsprechenden Hashtags versehen. Und das ist aus meiner Sicht relativ sauber. Probier es einfach aus. Nee, wir reden über Markdown. LaTeX gab es mal eine Erweiterung, aber irgendwie ist das, glaube ich, hatte derjenige, der es gemacht hat, hatte dann irgendwann nicht mehr die Muße, die Zeit, was auch immer dafür. Weiß ich nicht, da müsst ihr wahrscheinlich Thorsten fragen als Entwickler, der kann dir da wahrscheinlich sagen, ja oder nein. Siehst du? Frag ihn nachher am Stand. Das kann Thorsten auch eher beantworten als ich. Okay, also. Okay, ich fasse mal zusammen, was Thorsten gesagt hat. Grundsätzlich ist 64-Bit kein Problem, aber es ist von der Menge her, von den Daten her ein Problem und es ist wahrscheinlich 32-Bit aktuell immer und macht nicht so einen großen Unterschied. Okay, wir haben andere Herausforderungen als 64-Bit.
Ich wollte gefragt haben, warum die Document Foundation nicht LibreOffice dann jetzt selber in den Stores anbietet. Dann habe ich nachgeguckt und das tut sie, aber es kostet Geld. Und dann wollte ich fragen, warum das der Fall ist, weil das sorgt dafür, dass Leute dann irgendwie einen der 25 komischen Klone oder sogar OpenOffice runterladen und das will ja niemand.
Also, ganz einfach. Bei den Stores gibt es sozusagen ein bisschen Arbeit dafür. Ihr müsst das nicht aus den Stores runterladen, ihr dürft das runterladen. Es wird von uns auf der Webseite weiterhin kostenfrei zur Verfügung gestellt über die entsprechenden Server. Und ja, wenn ihr das aus den Stores raus, dann nehmen wir halt eine kleine Spende sozusagen. Aber ihr müsst, also wie gesagt, ihr könnt es auch selbst sozusagen runterladen und installieren. Da müsst ihr halt diesen Weg wählen. Es ist keinem verboten. Und wir bieten es halt weiterhin an. Noch weitere Fragen?
Also ich habe noch ein drittes Thema, auf das ich nicht vorbereitet bin, weil ich das gar nicht wusste. Und zwar bei der Cloud-basierten, nicht Cloud, sondern bei der wie heißt die gleich?
LOL?
LOL, genau. Entschuldigung. Bei der LOL-Version habe ich jetzt beobachtet, dass die Zentralisierung auf dem Server wieder eine große Rolle spielt. Ja. Ich habe zum Beispiel, wie hieß das gleich nochmal, so ein Chat-Programm, das habe ich vergessen, wie es heißt. Muss bloß mal kurz entsperren. Nee. Also praktisch, dass man Peer-to-Peer kommuniziert, habe ich beispielsweise auf dem Handy. Ja. Das ist Data Chat, genau, Entschuldigung. Ja. Diese immer serverorientierten Sachen, die sind natürlich mit Cloud und so weiter sehr, sehr, sehr üblich. Aber ich habe persönlich den Eindruck, dass das uns von der digitalen Souveränität wegbringt. Das würde ich nur so als Anmerkung, persönliche Anmerkung bringen.
Das ist eine Frage, wie der Server ausschaut oder wer den Server hostet und wem der gehört. Also vom Prinzip her ist das, kann man das so machen oder so, ja. Und das Problem ist halt mit der Last auf den Servern. Wenn man jetzt guckt, dass sozusagen die Speicher, der Speicher und die CPUs und GPUs irgendwie schon verkauft sind für das nächste Jahr, dann ist das halt schwierig, zu angemessenen Preisen einen Server irgendwie zu mieten, um das oder selbst herzustellen, der diese ganze Bandbreite bietet, die man da braucht, um das zu machen. Deswegen sozusagen dieses Projekt Document Server, der das nur das tut, was notwendig ist, aber und dann offen ist für andere Anwender oder andere Applikationen. Aber eben sozusagen das, was schon da ist, die meisten Leute haben irgendwie in LibreOffice auf dem Desktop, da so die Möglichkeit zu bieten, das zu benutzen, anstatt da irgendwie einen Server sozusagen im Netz irgendwie anzustoßen, wenn man es auch selbst sozusagen lokal hat. Und dann insgesamt dadurch zu sparen und auch eher die Möglichkeit zu bekommen, dass diese Funktionalität selbst bereitstellen zu können. Weitere Fragen? Ja, dann vielen Dank.
Da oben war noch eine.
War noch eine? Okay, dann musst du weit laufen.
Hallo, man hört ja immer wieder Bestrebungen von diversen staatlichen Einrichtungen in Deutschland und Europa, dass wir wollen ja weg von diversen kommerziellen US-Anbietern, auch im Office-Bereich. Gibt es da Bestrebungen, das da mal Fuß zu fassen?
Ja. Also du hast ja schon gesehen, die Schleswig-Holstein ist am Migrieren, die österreichische Armee hat migriert. Es gibt, glaube ich, auch noch andere Migrationen, die wir nicht kennen oder die sozusagen irgendwie in der Pipeline sind, wo die Leute erstmal evaluieren. Aber es gibt eine Bewegung innerhalb der Europäischen Union, einfach zu gucken, dass man souveräner wird. Ob man komplett souverän wird, ist eine Frage für sich, aber zumindest sozusagen zu verhindern, dass einem sowas Ähnliches passiert wie entweder dem Menschen vom internationalen Staatsgerichtshof oder eben auch das BSI sozusagen feststellt, dass die deutsche Verwaltung komplett abhängig ist davon, dass sie von einem großen Anbieter aus Redmond irgendwie beliefert wird. Und wenn das dann irgendwie abgeklemmt wird, dann sozusagen die ganze Verwaltung steht. Das kann natürlich nicht sein. An der Stelle müssen wir handlungsfähig sein. Wir müssen in der Lage sein, auch wenn wir eine Software nicht mehr benutzen dürfen, eine Alternative zu haben. Beziehungsweise eigentlich schon sozusagen, wenn das passieren könnte, schon so bereit zu sein, dass wir ohne Probleme wechseln können oder beziehungsweise unseren Betrieb fortsetzen können, vielleicht ein bisschen eingeschränkt, aber zumindest nicht irgendwie unsere Gemeindeverwaltung, unsere öffentlichen Services irgendwie stehen bleiben und die Bürger sozusagen irgendwie möglicherweise kein Geld mehr in der Tasche haben, weil keiner mehr zahlt, ne? Und deswegen, von daher, ist das wichtig, dass wir das tun. Auf europäischer Ebene wird das getan. Es gibt auch regelmäßig Konferenzen und Meetings, in denen darüber diskutiert wird, wie man jetzt weiter Richtung Souveränität irgendwie vorankommt. Ja. Also es ist in der Mache, es gibt ganz viele, glaube ich, die aktuell drüber nachdenken. Ich habe das auch so gehört, dass es irgendwie in unserem Kontext, meiner öffentlichen Verwaltung, irgendwie auch darüber nachgedacht wird. Aber es gibt halt viele Probleme. Ja. Also, du hast eine Anbindung an irgendein anderes großes Programm, das irgendwie du zentral benutzen musst für, weiß nicht, Personalverwaltung und dann musst du halt, da kommen halt Dokumente raus und dann muss halt dafür gesorgt werden, dass man die dass die sozusagen auch mit dem neuen oder mit der geänderten Umgebung zurechtkommen. Also dass die LibreOffice zum Beispiel benutzen können, um dann einen Brief zu generieren, der raus muss. Wenn du Personalverwaltung oder die komplette Verwaltung deines Finanzwesens hast und da kommt dann hinterher, kannst du das sozusagen per abtippen, dann funktioniert das nicht. Also müssen die Schnittstellen da sein. Und das braucht schon die eine oder andere Vorbereitung. LibreOffice kann eine ganze Menge, aber man muss halt gucken, was der Anbieter von der Software dann möchte. Ne? Mit dem muss man dann halt sozusagen ins Geschäft kommen. Okay, noch weitere Fragen? Sieht jetzt nicht so aus. Ja, dann danke ich euch.